und herzlich willkommen zum GamerWG-Podcast Folge 216. Diesmal wollen wir reden über Spieleserien, die durch, jährliche Updates nicht unbedingt an Qualität dazugewinnen. Und ich bin nicht alleine mit dabei, sondern, ach Gott,
schon direkt ein Versprecher. Alleine mit dabei. Hallo Andreas.
Hallo Maurice, das ist ja ein guter Anfang.
Ja, zum letzten Podcast, da wurde gesagt, weshalb machen wir keinen Podcast zu Last of Us. Das vergessen Leute scheinbar immer wieder, dass wir hier das freiwillig machen und du keine PS3 besitzt, entsprechend.
Also, ja, richtig.
Thomas hat privat derzeit schönere Dinge zu tun. Und ich bin derzeit am Durchzocken. Es wird ein Podcast kommen, mit Verspätung entsprechend leider Gottes, aber es wird einer kommen. Wir müssen uns halt danach richten, wer welche Konsole hat und wer was spielt, weil wir halt nicht immer denselben Geschmack haben oder nicht dieselben Konsolen. Und das ist der einzige Grund, weshalb Last of Us leider noch nicht als Podcast von uns durchgenommen wurde.
Das stimmt. Aber wo wir gerade dabei sind, ein kleiner Einwurf. Ich habe jetzt eine PS Vita. Wuhu!
Ja, aber ich bin mal gespannt, wie das mit der PS4 dann ausschauen wird und dem Remote Play. Aber gut, das soll nicht heutiges Thema sein. Das sollte nur noch mal die Aufklärung sein, weshalb wir nicht immer aktuelle Themen behandeln können und weshalb auch diese Woche nicht so wirklich aktuell ist. Obwohl so gesehen ist das quasi jährlich immer wieder aktuell und dann könnte man sich dann jährlich jedes Mal aufs Neue anhören. Mann.
Vor allen Dingen passt es ja auch gerade. Ich habe eben noch, bevor wir diese Aufnahmen hier gestartet haben, habe ich geguckt, was für PS4-Spiele möchte ich denn mir jetzt vorbestellen und habe noch dem Maurice gesagt, hier, guck mal, Amazon, Drive Club, Gutschein, löse ich doch direkt mal ein, was nehme ich denn noch dabei und alle Spiele nochmal durchgegangen und ein Spiel ist nicht dabei gewesen, wo ich einen Bogen drum mache und das ist Assassin's Creed 4, eine Serie, die, denke ich, ihr alle kennt, wir natürlich auch. Und mittlerweile wirklich im jährlichen Abstand kommt ein neuer Teil raus. Der vierte ist jetzt der neueste, aber es heißt nicht, dass es davor drei Teile gab, sondern es gab ja noch Brotherhood und Revelations, die darf man natürlich nicht vergessen. Also
dann gab es das PSP-Spiel, das Bloodlines, dann gab es zwei DS-Spiele, die mal Handyspiele waren und so weiter. Also es gibt so viele Ableger mittlerweile von dem Ding.
Ja.
Es gibt ja auch noch den Vita-Teil, das, wie ist das?
Liberation. War das genau. Liberation? Doch, ne?
Ich meine schon, ja. Und oh Mann, Leute. also, das Thema ist, wie man das Interesse an einer Reihe dadurch verlieren kann, dass halt jährliche Updates erscheinen. Und weil wir halt jetzt nicht Call of Duty-Spieler sind, sondern mal Assassin's Creed-Fans waren, wollen wir anhand dieses Beispiels entlang uns hangeln, wie dieser Effekt entstehen kann, beziehungsweise bei uns entstanden ist.
Ja, weil es war auf jeden Fall so und ich meine, wir haben ja auch, man erinnert sich, dass wir auch zum zweiten Teil ja mal einen Podcast gemacht haben, aber gehen wir noch ein bisschen nach vorne, fangen wir wirklich bei Teil 1 an. Es kam raus und ich war wirklich schwer begeistert, obwohl es bei weitem noch nicht die Brillanz hatte, die später dann auch erst dann mit dem zweiten Teil dann erreicht wurde, war ich trotzdem schwer begeistert, trotz einiger Wiederholungen in den Missionen, dass man ständig das Gleiche gemacht hat, aber allein in dieser Welt rumzuklettern, das war schon echt befreiend. Das hat sau viel Spaß gemacht.
Ja, und das sah damals unfassbar gut aus. Hat heute ein bisschen an Effekt verloren, aber damals war das halt wirklich, ich glaube dadurch, dass die Welt relativ wenig Farben brauchte, weil halt die Häuser sehr, das Design halt sehr simpel im Endeffekt war. Dadurch hatte das einen sehr, sehr schmutzigen, aber auch sehr, fast schon sehr, sehr realistischen Touch, der durchaus gepasst hat zu dem Setting. Und das Ding wurde halt hauptsächlich deswegen kritisiert, dass es zu eintönig ist. Und wie bringt man einen perfekten Nachfolger raus, indem man auf die Kritik hört, das ausbessert, was gut war, noch besser macht und die Fehler, die drinne waren, eliminiert und quasi das Gegenteil macht. Und genau das war Assassin's Creed 2, weshalb ich das Spiel bis heute liebe. Und ich bin jetzt bei meinem zweiten Durchlauf für mein Let's Play und ich find's immer noch geil, obwohl es zugegeben auch ein paar Macken mittlerweile hat. Aber im Großen und Ganzen finde ich immer noch, ist das der Höhepunkt der Reihe.
Ja, ich weiß zwar noch, dass ich beim zweiten Teil enttäuscht war, was halt die Geschichte anging davon, weil man ja so groß erzählt hat, dass man sieht, wie wirklich ein Assassine geboren wird, wie man die ganze Ausbildung mitkriegt und alles. Und das war dann ja wirklich ein kleiner Cut dann auf einmal. Ich meine, man findet die Ausrüstung, Schnitt und auf einmal ist man Meisterassassine. Eher nicht ganz, aber fast.
Ja, und die Ausbildung bei seinem Onkel Mario, das ist halt wirklich eine kurze Sequenz, wo man drei Übungen hat und Mario dreimal, also drei Dinge des Credos erzählt und das ist quasi die Ausbildung. Zack, bumm.
Ja, also da hatte mich dann der zweite Teil ein bisschen enttäuscht, aber dafür, was halt Gameplay angeht, was dann halt auch nochmal die ganze Präsentation angeht und jetzt auch die Städte hier auch mit Venedig, die sahen ja wirklich sehr, sehr schick aus. Ein bisschen farbenfroher auch natürlich als dann dieses recht grau-braune Jerusalem. Also das war dann schon alles sehr gut gemacht, auch die Missionen etwas abwechslungsreicher und die haben sich wirklich viel Kritik zu Herzen genommen und an einigen Stellen ausgebessert. Also ich war insgesamt doch sehr glücklich mit dem zweiten Teil, kann ich nicht anders sagen.
Ja, und da hat letztens unser Assassin's Creed 2 Podcast damals aufgehört. Und da haben wir gesagt, Brotherhood kommt bald raus. So, ich war sehr gehypt. Ich habe Teil 2 ja sehr spät nachgeholt. Ich glaube, mindestens ein halbes Jahr, nachdem es raus war, wenn nicht sogar noch länger. Ich habe sehr lange gewartet auf jeden Fall auf den Teil, obwohl ich das immer zocken wollte. Und bei Brotherhood habe ich gesagt, nee, wartest du nicht, holst du dir gleich die fette, wie hieß das Ding, Codex Edition? Und eingelegt und da hat dann so angefangen, die Ernüchterung sich breit zu machen.
Ja, der Witz war ja, ich habe das erst auch sehr spät realisiert, dass es überhaupt einen Singleplayer-Part hat, das Spiel, weil am Anfang sehr stark der Multiplayer-Modus dann beworben wurde, was ja jetzt das große neue Ding war dann bei Brotherhood. Und irgendwann später hieß es dann so, ja, es gibt aber auch eine Singleplayer-Kampagne und erst dann dachte ich mir, ach so, okay, ja, dann hole ich es mir ja doch, dann möchte ich doch wissen, wie die Geschichte weitergeht.
Und über Brotherhood kann man, glaube ich, noch am meisten streiten, ob es einem gefällt oder nicht. Ich kenne viele, die sagen, Brotherhood war noch richtig geil. Mich hat es da bereits verloren, weil die Welt vom Setting her nicht das Gameplay komplementiert hat, sondern eher der gegenteilige Effekt sich ergeben hat. Assassin's Creed, da hat das Klettern am besten funktioniert. Also, was macht man in Brotherhood? Ein Drittel der Karte ist Stadt, der Rest ist Wiese und ein paar Berge, wo man nicht wirklich klettern kann. Was zur Hölle ist da passiert? Und ich habe den Teil durchgespielt einmal, das hat mir aber auch gereicht. Ich finde ihn zwar nach wie vor wirklich schlecht, aber ich kann bei dem Teil zumindest noch sehen, weshalb man ihn gut finden kann, weil die Story hier noch nicht diese Bullshit-Route gegangen ist, die sie dann mit Revelations und 3 genommen hat.
Wobei ich bei Brotherhood schon dieses Gefühl hatte, so okay, man hat sich da jetzt nicht groß um die Story geschert. Also es fängt erst spannend an und das Ende ist auch ganz okay, aber alles, was dazwischen passiert, habe ich auch mittlerweile vergessen. Also das hat bei mir keinen Impact gehabt, das war auch direkt wieder weg.
Ich sag gerade, dass das Ding hat nicht die Bullshit-Route bei der Story, dann fällt mir gerade der Cliffhanger von Brotherhood ein und dann muss ich wieder denken, ach, eigentlich doch.
Ach ja. Nee, die Sache war dann, was bei Brotherhood mich dann auch gestört hat, dann auf einmal dann diese Geschichte. Ich meine, im zweiten Teil, so mit der Villa, mit dem Ausbauen der Villa, das fand ich alles ganz nett und ganz cool. Und jetzt auf einmal, dass man sagt, okay, du kannst dir Rom kaufen und aufpolieren, da dachte ich mir, okay, ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Und das wirkte auch schon fast, also auf mich dann halt wirklich wie Spielzeit, Streckung, wie sonst was. Bis man das dann alles einmal aufgemöbelt hat, das dauert doch schon ganz schön lange. Auch was man da alles noch machen konnte, nebenbei an Nebenmissionen, das hat sich doch alles sehr gezogen.
Oh, ich habe drei Viertel lang des Spiels durch versucht, 100% bei den Missionen zu bekommen. Und ich habe es bis dahin auch geschafft. Aber irgendwann wurden die so kompliziert, die Dinger, dass ich keine Lust mehr hatte.
Das ging mir auch so. Stimmt, das fing mit Brotherhood an, mit diesem 100% Sync bei den Missionen, ne?
Ja.
Ja, okay, dann war das da, ja. Ich habe das in den ersten auch gemacht. Da war das auch immer noch gut schaffbar. Aber irgendwann wurde mir das auch einfach zu viel. Dann habe ich dann gesagt, okay, komm, vergiss es. Ach. Naja, aber ansonsten will ich wirklich sagen, es ist richtig scheiße gewesen. Also es war auf jeden Fall ein Rückschritt zum zweiten Teil, fand ich. Also ich hatte nicht mehr so viel Spaß. Also
ich glaube, das ist genau der Grund, weshalb ich Brotherhood wirklich nicht mag. dass das halt einfach ein Rückschritt war irgendwo. Ja, ja, dass die Steuerung ein bisschen verfeinert wurde, ist schön und gut, aber letzten Endes war das einfach, finde ich, ein spielerischer Rückschritt, weil irgendwie, wie gesagt, die Welt komplementiert nicht mehr das Gameplay. Die Attentate etc. waren jetzt nicht mehr so das Hauptaugenmerk. Und die drinne waren, wurden durch zusätzlichen Kram, der zwar optional ist, aber wie gesagt dann durchaus genervt hat mit der Zeit, auch nochmal ein bisschen erschwert. Und man hat immer wieder neue Hindernisse dem Spieler in den Weg gelegt, die der Zweier nicht nötig hatte einfach.
Nee, das stimmt. Aber ich muss sagen, bei Brotherhood, ich war noch recht versöhnlich mit dem Titel. Einfach aufgrund dessen, weil ich mir irgendwie immer wieder gesagt habe, wahrscheinlich haben sie sämtliche Arbeit in den Multiplayer gesteckt und haben dann einfach beim Singleplayer gesagt, ja, streck das einfach mit irgendwas und viel Spaß damit.
Ja, also ich glaube, ich würde das Ding auch nicht so schlecht finden, wenn das halt wie mit dem Bloodlines nur eine Ezio-Geschichte wäre. Aber das schließt da leider Gottes auch eine Desmond-Geschichte mit ein. Was das halt wieder ärgerlich macht, weil dann braucht ihr auch keine Nummerierung bei den Teilen haben. Also weshalb jetzt der nächste Teil Teil 4 heißt, wo es Teil 1, 2, ich glaube 6, kommt das hin? 3, ja, Teil 6 müsste das sein. Wieso macht ihr nicht Assassin's Creed 3.2, so wie ihr das mit 2 gemacht habt? Das bringt doch nichts mehr, die Nummerierung. Aber gut. Ja, da muss ich jetzt dann allerdings doch sagen, ich habe mal dann in den Multiplayer reingeguckt. Und den fand ich ja doch ganz geil. Also hätten sie gesagt, der Multiplayer ist ein wesentlich größerer Fokus, als die Hauptstory es letzten Endes dann war. Ich glaube, ich wäre gar nicht so gegen den Teil gewesen, weil ich fand den Multiplayer-Aspekt wirklich erfrischend. In einer Zeit, wo wir so viel auf Ballereien setzen im Multiplayer-Modus, war das, wo du wirklich versteckt agieren konntest und dann zusehen konntest, wie du in einer Masse läufst, mit dem, wo einige Charaktere dasselbe Skin haben wie du. Und dann erwischt der Typ, der dich als Ziel hat, aus Versehen ein NPC, und du stehst daneben und weißt, okay, ich bin fein raus aus der Sache. Das war ein extrem geiles Gefühl bei dem Multiplayer und den habe ich tatsächlich gerne gespielt.
Ich habe den auch eine ganze Weile gespielt und ich fand den auch wirklich erfrischend und es hat Spaß gemacht, aber es kam bei mir irgendwann der Punkt, ich weiß nicht, ob das auch ein bisschen mit an den Spielern lag, am Anfang hatten alle so schon irgendwie das Bedürfnis, sich möglichst heimlich zu bewegen und langsam und in der Masse unterzutauchen, aber ich weiß nicht, ich hatte irgendwann das Gefühl, es gab irgendwann mal einen Bruch, wo dann auf einmal alle nur noch durchhetzten und dann wirklich einfach nur geguckt haben, okay, wo muss ich hin, da, zack, und den umbringen und zum nächsten und dann nur noch durchhetzten und dann Hetzjagden entstanden und nicht mehr dieses Heimliche und sich irgendwo verstecken. Also das rückte irgendwie ein bisschen in den Hintergrund irgendwann, fand ich.
So lange habe ich nicht gespielt. Also ich habe, wie gesagt, ich habe es mir zum Release geholt und da haben die Spieler das schon so quasi nach den ungeschriebenen Regeln gespielt, sage ich mal. Und so fand ich das Gameplay auch wirklich gut. Also, wenn ich das schon höre, dann würde ich mir auch wünschen, dass es irgendwie Strafen oder sowas geben würde für zu offensichtliches Agieren oder so, weil ein Assassine ist ja nach wie vor wirklich der Silent Killer, der so halbwegs versucht, das unbemerkt zu lösen. Zumindest so lange, bis halt das Ziel eliminiert ist und gut, so wie gesagt, so lange habe ich jetzt leider nicht reingespielt, dass ich das mitbekommen hätte.
Nö, ich hab's wirklich, ich möchte schon fast sagen, intensiv gezockt, aber es gab dann halt irgendwann den Punkt, wo ich da nicht mehr den Spaß dran hatte, weil ich das Gefühl hatte, dass man sich irgendwie sich rauskristallisiert hat, dass eine andere Spielweise effektiver ist und das hat mir da nicht mehr so ganz gepasst und ja, irgendwie habe ich dann auch die Lust daran verloren.
Okay. Und wir haben gesagt, nach Brotherhood, okay, lassen sie sich jetzt ein Jahr Zeit und warten jetzt bis 2012, bis Teil 3 rauskommt, weil die Story im Jahr 2012 spielt. Und was machen sie ein halbes Jahr später? Sie kündigen Revelations an. So. Und ich war nach Brotherhood schon so ermüdet von der Serie, sage ich mal, dass Revelations mich eigentlich gar nicht interessiert hat. Allerdings habe ich das Testmuster bekommen. Und ich wollte es mögen. Ich wollte es wirklich mögen, weil sie meinen größten Kritikpunkt eliminiert haben, nämlich dass diesmal wirklich die komplette Karte eine riesige Stadt ist. Aber irgendwie jetzt trotzdem nicht funktioniert.
Also die Stadt war ja an und für sich schon mal eine gute Sache. Also ich muss sagen, wo ich da ganz am Anfang durchgelaufen bin, dachte ich mir, okay, ich fühle mich zumindest in der Stadt schon mal wohl. Also das hat einigermaßen funktioniert. Aber was bei mir überhaupt nicht funktioniert hat, ist, ich meine schon bei Bravo dachte ich mir, okay, denen gehen die Ideen einfach aus für die Geschichte. Die haben eigentlich keine und müssen jetzt irgendwie überlegen, was macht man da? Und bei Revelations, war das Gefühl noch stärker, dass es eigentlich keine Geschichte gibt.
Also ich habe es jetzt anderthalb Mal durchgespielt. Weshalb musste er jetzt die alter ihr Dinger da nochmal suchen? Welche Weisheiten hat er davon rausgenommen? Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Und ich glaube, das ist genauso trivial wie die gesamte Reststory, die jetzt in den
wenn ich mich daran erinnere, dass man noch so groß gesagt hat, dass wir jetzt beide Storylines um Ezio und um Alter Ehr mit diesem Teil dann noch zu Ende bringen wollen und zeigen, was da die Connection ist und alles und ach, wurde da groß getönt, aber ach, das war so belanglos alles. Nee, das war echt der Punkt, der war wirklich mega enttäuschend und auch diese, ja, kann man Nebenmissionen sagen, diese komischen Missionen, wo man mit Desmond diese Blöcke aufgebaut hat, dieses, aus der Ego-Perspektive, meine ich, war das auch, ne?
Ja.
Oh, das war eine Idee aus der Hölle. Das hat echt überhaupt keinen Spaß gemacht.
Ja, das Ding hat sich auch auf. Also, ich weiß jetzt nicht genau, wie das bei Ubisoft ist und irgendwer wird wahrscheinlich wieder einen Wikipedia-Link hier reinpacken. Ob die da mehrere Teams haben? Weil ich weiß, dass gesagt wurde, dass Assassin's Creed 3 sei vorher schon 2 Jahre in Entwicklung gewesen. Mhm. Also gehe ich mal davon aus, dass es zumindest 2 Teams gibt.
Ja.
Und komischerweise hat, also vielleicht wurde tatsächlich Revelations noch von demselben Team wie Brotherhood entwickelt. Das hat sich nämlich, und das ist der Hauptpunkt, weshalb wir dieses Thema gewählt haben, es hat sich angefühlt wie Brotherhood 2,5, was ja schon Assassin's Creed 2,25 war. Und denen sind echt irgendwie die Ideen ausgegangen, wie sie das Gameplay auffrischen konnten. Du hattest jetzt das Tower-Defense-Minispiel drinne. Du bist auf der Karte, ihr müsst euch vorstellen, ihr seid in Konstantinopel, beziehungsweise heute Istanbul, und da ist ein riesiger Fluss zwischen. Und die Story zwingt euch immer pro Kapitel zwischen den Inseln hin und her zu fahren mit dem Boot. Und das ging mir irgendwann so auf den Sack, dass ich keine Lust hatte und das Spiel wirklich immer nach einem Akt abgeschlossen habe und ausgemacht habe, und weil ich wusste, ich muss demnächst wieder die Insel wechseln, und das hat mich ein bisschen gestört. Dann den Missionen sind irgendwann auch die Ideen ausgegangen. Ich hatte das Gefühl, alle Missionen schon mal in Brotherhood gemacht zu haben, und die Gimmicks, die neu drinne waren, haben sich eher unnütz angefühlt. Also ich habe das Tower Defense Spiel schon erwähnt, aber du bekommst zum Beispiel den Haken, mit dem du jetzt nochmal einen halben Meter höher klettern kannst. Wozu hat er die Sprungfähigkeit nochmal? Also, wie gesagt, ich finde, die hatten einfach keine Ideen, das Assassin-Gameplay weiter zu fokussieren, so wie sie es mit dem zweiten gemacht haben. Es ging immer mehr um auf welche verrückte Arten und Weisen kann man Informationen sammeln, und wie kann man das Attentat groß aufziehen, aber trotzdem so gestalten, dass es halt noch heimlich vonstatten gehen kann. Und jetzt hast du plötzlich Tower Defense Minispiele, musst Assassinen rekrutieren und ausbilden. Ich habe mich nicht gefühlt wie der Meisterassassine, der rausgeht, um die Geschichte zu verändern.
Dieses Assassinen ausbilden. Ich erinnere mich daran, bei Brotherhood fand ich das ja von der Idee her noch ganz interessant, dass man jetzt Assassinen anwerben kann und die hochzüchten und im Level aufwerten, aber das habe ich dann auch irgendwann dann bei den nachfolgenden Titeln gelassen. Habe ich dann einfach so akzeptiert, das ist drin, die Mechanik, aber ich habe es nicht mehr gemacht. Das interessiert mich jetzt auch nicht mehr. Aber was ich ganz cool fand, von der Idee zumindest her, war dieses Bombenbastel-Feature, dass man sich halt Bomben zusammenbauen konnte, und da gab es, glaube ich, Rauchbomben, Bomben, die Geräusche gemacht haben, um Wachen abzulenken. Es gab auch wirklich gefährliche Bomben, die mit kleinen Metallsplittern ausgestattet sind und eine Sprengwirkung haben und alles. Alles nette Ideen und auch funktioniert auch prinzipiell super. Und da kommt jetzt der Knackpunkt, sie funktionieren zu gut, weil du bist, schönes Beispiel, du bist in einem Raum drin, guckst von oben runter und siehst, boah, hier sind mindestens 10 Gegner im Raum, sich ans andere Ende zu schleichen, wird scheiße schwer. Hm, wie löse ich das? Ah, alles klar, ich werfe einfach eine Geräuschbombe in die Mitte, alle Wachen stürmen an diesem Punkt hin, dann werfe ich schnell eine Bombe mit maximaler Sprengkraft und Splittern und sonstiges in die Mitte rein und der Raum ist clear und du kannst dann in Ruhe durchlaufen. Und somit habe ich wirklich viele Situationen, die in dem Spiel sonst richtig schwer gewesen wären, mir natürlich stark vereinfacht. Aber nun gut, ich meine, Assassin's Creed war noch nie wirklich ein sehr schweres Spiel, außer man legt es wirklich drauf an, diese 100% Synchro zu schaffen, aber...
Ja, oder du versuchst heute den ersten Teil nochmal zu spielen, aber okay. Aufgrund der Steuerung eher.
Das ist ein anderer Punkt, aber so an sich von der Idee her fand ich das mit dem Bombenbasteln ganz cool, aber es hat halt einige Situationen doch extrem entschärft, muss man auch dazu sagen.
Ja, ich finde halt die ganzen Mechaniken sind als Mechaniken durchaus nett. Also selbst das Tower Defense Ding hat irgendwie funktioniert. Die Frage ist halt bloß immer bei mir gewesen, wieso muss ich das als Assassine machen, der in den Vorgängern wirklich maßgeblich die Geschichte beeinflusst hat. Und wenn wir gleich zu Teil 3 auf Teil 3 zu sprechen kommen, selbst da haben sie es nicht mehr gepackt. Also du warst einfach immer nur dabei und hast irgendwelchen Kram gemacht, der sich recht irrelevant angefühlt hat. Und ich habe nie wirklich gewusst, weshalb ich mich jetzt dadurch quälen sollte. Und letzten Endes hat man es nur für den nächsten großen Cliffhanger am Ende gemacht. Und ich weiß nicht mehr genau, was am Ende von Revelations passiert ist.
Ja, ich fand die Geschichte von Revelations war ja auch so ja komplett nutzlos. Irgendwie war doch hier Dings, Desmond nur noch gefangen in diesem,
ich weiß, aber wie ging das Ding denn nochmal aus? Man war ja in diesem, mit diesem Subjekt 16 oder so.
Ja, genau.
In dieser Animus-Hölle, keine Ahnung.
Und es hieß, dass man irgendwie da wieder rauskommen muss, weil sonst bleibst du auf ewig da drin gefangen. Und
genau.
Ja, das musste ja dann zwangsläufig auch geschafft haben. Aber wie genau das Ende war, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Das kriege ich jetzt auch nicht mehr im Detail zusammen.
Das passiert ja da auch nicht. Aber es war auch schon wieder, wo ich mich gefragt habe. Also darauf hat das ganze Spiel jetzt hingearbeitet. Gut, ja. Also das, worauf wir dann auch gleich beim dritten Teil kommen werden und vermutlich werden wir auch ein bisschen uns über den vierten lustig machen. Das Ding hat immer weniger mit dem Assassin-Credo zu tun.
Das stimmt, aber das ist ja nicht nur wirklich unsere Meinung. Ich meine, da gibt's im Internet ja wirklich schon einiges an auch sehr netten YouTube-Videos, die gezeigt haben, dass die Entwicklung vom wirklichen Assassinen, was man dann auch mit dem heimlichen Töten auch früher mal gemacht hat, irgendwann zum, keine Ahnung, ja, zum Händler geworden ist und irgendwelche Städte aufbaut und mit Waren handelt und alles Mögliche macht, aber nur nicht mehr halt heimlich töten.
Ja, stattdessen ist das so ein Show-Effekt geworden, denn das muss man den Designern erlassen. Die Show-Effekte sind da. Also wenn man im dritten Teil durch eine große Schlacht gerade rennt und versucht möglichst heimlich da irgendwie durchzukommen, während um dich herum die Musketenschüsse fallen. Atmosphärisch ist das Ding ja schon, aber ja. Dann kommt immer wieder dieses Gefühl hoch, Assassin's Creed 2 hat das aber auch ohne das geschafft. und da hat einfach die Mischung aus Gameplay und wie das Ganze in die Story eingewoben wurde, besser funktioniert.
Ich muss ja sagen, ich fand ja auch Assassin's Creed 3 zumindest so in den ersten Minuten richtig geil, wo man noch nicht Connor gespielt hat, sondern den anderen. Wie war sein Name nochmal? Mein Namensgedächtnis, hilf mir doch mal kurz weiter.
Ich kann es dir auch nicht sagen. Hat man relativ lange sogar gespielt, muss ich sagen.
Ja, aber da gibt's die erste Szene, wo man in dieser Oper sitzt und dann den ersten Auftrag da erfüllt. Das hat sich noch sehr gut angefühlt, auch so, wie ich ein Assassin's Creed gerne gehabt hätte. Und dann kommt man ja irgendwann aufs Schiff und dann wechselt man rüber und dann, ich weiß gar nicht mehr, man spielt gefühlte Ewigkeiten, bis man dann endlich mal zum Haupthelden Connor kommt.
Ja, ich hab's jetzt nicht mehr selbst in Erinnerung, aber was ich damals immer gelesen hatte, waren zwischen 5 und 6 Stunden. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich gebraucht habe, aber das würde schon fast hinkommen, ja.
Ich weiß, dass ich irgendwann, ist mir fast schon der Geduldsfaden gerissen, weil ich mir dachte so, oh Mann, jetzt muss es aber doch mal langsam losgehen. Da habe ich nur noch schnell versucht, die Story abzuhaken und damit ich endlich Connor dann spielen kann. Und im Nachhinein dachte ich mir, kann ich bitte nochmal zurückwechseln?
Ja, dann, ich habe echt keine Ahnung, was Connor in dieser Reihe zu suchen hatte. Ganz ehrlich. Der Möbelmogul, wie ich ihn gerne nenne.
Ja. Ja, was wir eben gesagt haben, dass man auf einmal dann Händler wird und Seerouten gibt es und man schifft Waren hin und her.
Oh, ja, herrlich. Und ich finde nach wie vor auch, das Terrain war nicht wirklich kam nicht wirklich dem Gameplay zugute. Die ganzen amerikanischen Städte waren zu flach aufgebaut. Man hat es dadurch ein bisschen kompensiert, dass man halt teilweise durch Zimmer rennen konnte etc., vor allem bei bestimmten Routen. Aber letzten Endes fand ich Teil 1 und 2 und auch Revelations, muss ich sagen, von der Architektur interessanter, weil du halt wirklich immer höher steigen konntest und vom höchsten Punkt aus dann halt das Gebiet überblicken konntest, mhm. Und weil einfach die generelle Stadt eher hoch war, also wenn ich jetzt an Florenz denke, zum Beispiel aus 2, da konntest du schon sagen, okay, wenn ich jetzt über dieses Dach renne und so weiter, klar ist das zu einem gewissen Grad auch noch im dritten Teil drinne, aber dadurch, dass es halt alles eher flach ist, geht durch ein bisschen von der, wie soll ich sagen, von diesem Gefühl etwas verloren, wenn du da halt wirklich ganz oben auf dem Turm stehst und die ganze Stadt im Überblick hast.
Ja, da muss ich dir zustimmen. Also das Klettern, was mir vorher immer am wichtigsten war bei Assassin's Creed, war beim dritten Teil, hat mir das einfach keinen Spaß mehr gemacht. Okay, die haben jetzt neue Mechaniken eingebaut, wie das Klettern durch Bäume, durch die Baumkronen, über Äste und so weiter. Hat auch funktioniert, das möchte ich dem Ganzen nicht, sag ich mal, abreden, aber es hat irgendwie nicht mehr so viel Spaß gemacht und es war auch nicht mehr so schön. Ich weiß nicht, die Städte waren so richtig toll aufgebaut und es hat einfach Spaß gemacht, weil es auch auf so vielen Ebenen dann aufgebaut war, wo man sich bewegen konnte. Und jetzt die Städte waren dann einfach zu flach, wie du gesagt hast, und jetzt vom Baum zu Baum springen, fand ich irgendwie super uninteressant. Es hat zwar funktioniert, ja, aber ich fand es nicht spannend. Also
ja, also ich meine, in Assassin's Creed 2 vor allem hattest du halt nicht nur die Dächer, sondern überall an den Häusern standen Kisten oder sowas, waren kleine Balkons und du konntest halt wirklich dir deinen eigenen Weg machen, so im besten Parcours-Stil.
Ja, genau.
Und das ist natürlich noch zu einem gewissen Grad da im Dreier, das können wir gar nicht abstreiten. Aber es funktioniert aufgrund der Architektur der Welt irgendwie nicht mehr so gut. Und einfach, um das auch nochmal in den Raum geworfen zu haben, Connor ist so eine krass uninteressante Figur, dass ich sogar fast Ezio schon wieder hochloben muss, dass er Charakter hat.
Ja, ich muss ja sagen, ich meine, ich denke, ein bisschen Spoilern darf ich mir jetzt erlauben, oder?
Dann geben wir eine kleine Spoilerwarnung, denke ich.
Okay, also ich werde jetzt sowieso nicht das Ende verraten, aber den Charakter, den man am Anfang spielt, ist ja sogar ein Templer. Und dann auch der Papi von dem guten Connor. Ich irgendwann fällt mir hoffentlich nochmal in dem Podcast jetzt der Name von ihm ein. Aber den fand ich vom Charakter deutlich interessanter im Endeffekt als Connor, welcher ja eigentlich der Hauptheld ist. Aber wo ich am Anfang sogar noch viel Hoffnung hatte, dann hier so als Indianersohn und so weiter. Aber, ach Gott, die Wurzeln hat er ja sehr schnell abgeworfen. Und dann, ja, weiß ich auch nicht, ist das seine Herkunft, aber auch so ein bisschen in Vergessenheit geraten, manchmal auch irgendwie vom Gefühl her, außer dass er dann halt mit Axt und Bogen rumgelaufen ist, aber sonst.
Ja, und jetzt zu dem Punkt, bevor ich das vergesse, was ich bei Assassin's Creed 1 und 2 immer so klasse fand, dass du halt wirklich in Anführungszeichen maßgeblich die Geschichte beeinflusst hast, das war in Teil 3 hin und wieder auch noch da, aber meistens standst du halt einfach nur daneben. Oh, die Unabhängigkeitserklärung wird unterschrieben. Stell ich mich mal daneben, damit es gut auf dem Bild aussieht. ja, das waren einfach nur nette Set-Pieces, die keine Ahnung, den Amerikanern ein wohliges Gefühl geben sollen oder so. Du hast aber nichts, ich hatte nie das Gefühl, wirklich irgendwas Grundlegendes dazu beigetragen zu haben. Mir hat immer so ein bisschen was gefehlt, und da hast du ja schon ganz richtig gesagt, die ersten, also der Anfang des Spiels ist irgendwie der interessantere Part.
Ja, auf jeden Fall.
Weil du da tatsächlich irgendwas zu tun hast, was die Geschichte in seine Bahn wirft. Und ja, das fehlt mit Connor irgendwie.
Aber was mir auch gerade wieder eingefallen ist, das möchte ich auf jeden Fall noch einwerfen, da muss ich auch wieder ein bisschen meckern über den dritten Teil. Was mich gestört hat, ist, es gibt da auch wieder ein Schnellreisesystem, auch hier mit diesen Tunneln, wo man sich durchbewegen kann, aber diesmal muss man die ganzen Eingänge zu den Tunneln, ja, ich sag jetzt mal, freilegen. Das heißt, man muss sich durch die Tunnel bewegen und dann zu den Ausgangspunkten immer kommen. Und das ist halt ein großes Labyrinth, und man muss dann immer so kleine Rätsel lösen und am Ende das Ding aufzumachen. Und boah, fand ich das langweilig, nervig, es hat sich in die Länge gezogen, und ach Gott, das war leider an so vielen Stellen in dem Spiel so. Auch Nebenmissionen gab's meiner Meinung nach schon eigentlich zu viele. Du hast die Karte aufgemacht, da waren irgendwie 1000 Symbole drauf, und ich dachte mir erstmal nur, ich möchte doch erstmal nur die Geschichte und die Hauptstory durchmachen.
Ja. Ja, bei Assassin's Creed 2 kam das nur zustande, wenn du die Schatzkarten geholt hast.
Ja, aber da konntest du wenigstens einen wunderbaren Bogen drum machen. Also das fand ich bei 3 irgendwie nicht so einfach, da einen Bogen drum zu machen.
Ja. Wobei das auch schon in Brotherhood angefangen hat. Also da, vor allem wenn du die Rom mal anschaust auf der Karte, da ist auch wirklich, die obere linke Ecke ist voll gemüllt mit Symbolen.
Ja, das stimmt schon. Ich muss auch sagen, deswegen finde ich auch den zweiten Teil, den würde ich auch nach wie vor einfach hochloben, weil der wirklich am unnervigsten war, was das angeht.
Ja, und
in Assassin's Creed 2 habe ich auch wirklich jede Nebenmission gerne gemacht. Danach nie wieder.
Ja. Da zugegeben, da war auch schon ein bisschen Zeug drin, was nicht so wirklich viel Sinn ergeben hat.
Aber irgendwie war das verschmerzbar. Das war in dem Level, wo ich sagen kann, ja, kann ich noch mitleben.
Ja, weil die Hauptmissionen sich halt gut fokussiert haben. Aber die Nebenmissionen, wie gesagt, da gab es dann schon mal die machen Wettrennen mit dem Typen.
Ja, einfach ja, immer. Okay.
Aber dann gab es halt die Taubenschläge, wo dir von dem einen Typen, den du gerettet hattest, dann halt Auftragsattentate gegeben wurden. Es gab einen Nebenmissionsstrang, wo du Auftragsattentate machen konntest. Ich weiß gar nicht mehr, wie das bei Brotherhood war, weil Assassin's Creed 1 und 2 habe ich auf 100% durchgespielt. Ich habe mir bei 2 ja sogar den DLC extra dafür geholt, dass ich die auf 100% durchbekomme. Und das hat mich ab Brotherhood nicht mehr interessiert, deswegen kann ich jetzt nicht genau sagen, ob es da auch noch diese Taubenschläge gab. Ich weiß, dass die Taubenschläge in Brotherhood dazu gedient haben, hauptsächlich, dass man seine eigenen Assassinenrekruten auf Reise schicken konnte. Aber ob man dann auch noch zusätzlich diese Attentate hatte, ich glaube, ein paar gab es davon. Aber ich kann das jetzt nicht hundertprozentig festmachen, ob das viele waren und wie es genau verteilt war. Aber ich meine, es gab noch ein paar. Aber es wurde halt immer weniger. Das ist der Punkt.
Das auf jeden Fall, ja. Und im dritten Teil gibt's auch noch die Assassinen-Nebenaufträge, aber auch wirklich nur noch wenige. Sehr, sehr wenige.
Ja. Und, der Hauptgrund, weshalb uns Teil 4, glaube ich, so wenig interessiert, ist A, dass die Reihe schon sehr an Langeweile für uns hinzugewonnen hat mit jedem Teil, der hinzugekommen ist. Aber auch ein bisschen, weil die Reihe ihren Kern verloren hat. Und wenn ich jetzt an Assassin denke, denke ich nicht unbedingt an fette Schlachten mit Piratenschiffen.
Obwohl ich ja erst sagen musste, bei Teil 3 dachte ich mir, okay, sie haben sich mal wieder was Neues einfallen lassen, mit dem Boot halt rumfahren, und es sah
hat ja
ordentlich
sogar
gemacht aus, und es ist auch ordentlich gemacht.
Es hat gut funktioniert, aber
ja.
Wieso macht ihr dann nicht ein Piratenspiel raus? Wieso müsst ihr die Assassin's Creed IP damit im Kern kaputt machen, dass sie da einfach irgendwelches Zeug draufballern? Und ich weiß, da wird mir gleich wieder jemand in den Kommentaren an den Kopf werfen, ah, aber da ist doch das und das drinne, und guck hier auf Wikipedia nach, aber aber ich finde halt, die beste Balance hat nach wie vor 2 hinbekommen, und die versuchen das gar nicht mehr zu kopieren. die kümmert's gar nicht mehr, das sieht man an Assassin's Creed 4. Die machen jetzt einfach nur noch ein Setting, weil's cool ist. Hey, guck mal, die Schiffe haben wir doch schon, dann machen wir Piraten-Setting.
Ja, es bietet sich an. Ich kann die Entscheidung schon nachvollziehen und es Assassin's Creed zu nennen ist auch ganz klar. Ich meine, der Name zieht, der generiert im Moment das Geld.
Ja, und jetzt, um zum Hauptthema zurückzukommen, weshalb uns diese Franchise ermüden können. Ich meine, da haben wir auch schon in einem der letzten Podcasts darüber gesprochen. Aber die haben ja bei Watch Dogs schon diesen 10-Jahres-Plan angekündigt. Und wir beide haben so ein bisschen Befürchtung, dass sobald Watch Dogs Brotherhood und Revelations rauskommt, ja, uns auch da wieder die Luft ausgeht, die Puste ausgeht.
Ja, die Befürchtung ist auf jeden Fall da. Also je nachdem, wie jetzt Watch Dogs einschlagen wird, kann ich mir echt gut vorstellen, dass sie sagen, okay, komm, wir holen uns noch 2-3 Teams hier dran, die dafür sorgen, dass dann die Pausen, die dazwischen entstehen, wenn dann halt Team A dann 2-3 Jahre für den nächsten Teil braucht, dann mit auf jeden Fall für Nachschub dann auch dazwischen garantiert ist und oh, da hätte ich Angst vor. Dann wird das nachher so ausgeschlachtet. Ach, das habe ich nicht so gerne. Also
Was ein komisches Ubisoft-Syndrom ist seit dieser Generation scheinbar. Assassin's Creed 1, so vielversprechend, der zweite Teil hat quasi das manifestiert und dann haben sie es ausgeschlachtet. Und bei Watch Dogs scheint uns jetzt leider Gottes das nächste bevorzustehen. Mal gucken, was in der nächsten Konsolengeneration dann ansteht. Und die Frage ist ja auch, beide Titel erscheinen im Herbst. Ist das so clever, zwei riesige Open-World-Titel rauszuhauen mit relativ unterschiedlichen Settings, dann auch noch im Jahr, wo GTA 5 rauskommt, im ähnlichen Zeitraum, wo ebenfalls Konkurrenz besteht. Ist das so clever, alles auf denselben auf dieselbe Jahreszeit zu legen, sprich Herbst, Schrägstrich Winter. Ich weiß jetzt nicht genau, wann Assassin's Creed rauskommt, aber ich vermute mal, dass Watch Dogs eher November, Dezember rauskommen wird.
Ja, aber das ist ja gefühlt immer der Zeitraum, wo 10, 20 Titel rauskommen, die du am liebsten alle gerne spielen möchtest und nur ein paar dir rauspickst und dann im nächsten Jahr im Sommerloch dann nachholst, was du dann nicht verpasst hast. Eine never-ending Story.
Ja, das, also Ich weiß nicht, ob das so eine clevere Entscheidung war. Wieso sagen sie sich denn nicht, okay, dann packen wir Assassin's Creed 4 auf den Frühling nächstes Jahr. Dann haben wir auch noch ein bisschen Zeit, das Gameplay zu verfeinern etc. Und auf die Next-Gen-Hardware anzupassen. Anstatt zu sagen, wir hauen Watch Dogs und Assassin's Creed beide im selben Zeitraum raus.
Ich denke, das hängt natürlich auch so ein bisschen mit dem Konsolenstart jetzt zusammen, dass sie auf jeden Fall garantieren wollten, dass sie eine hübsche Auswahl an Titeln direkt für die neue Konsole da haben. Und die Chance ist ja groß, dass sie dann zu einem Ubisoft-Titel greifst, wenn die halt eine Masse dann rauspumpen, dass du ja kaum daneben greifen kannst.
Ja, wir beide haben Watch Dogs bestellt. Ja. Das spricht schon wieder gegen uns. Nee, aber wir haben schon, du hast es ja vorhin am Anfang schon gesagt. Wir haben uns Assassin's Creed 4 dann nochmal angeguckt, auf Amazon und haben einen großen Bogen einfach drum gemacht, weil wir beide von unserem Standpunkt nichts mehr mit der Reihe anfangen können. Und es fällt mir aber auch immer schwer, wie Leute sich trotz diesem Massenauswurf an Content immer wieder jährlich auf einen neuen Teil freuen können. Also, ja, klar, irgendwo wäre es schon cool, wenn GTA öfter rauskommen würde. Aber jetzt einfach zu sagen, ey, guck mal, GTA 4 ist 5 Jahre her. Jetzt kommt schon der nächste Teil. da ist die Vorfreude auf das Ding doch, für mich zumindest, größer als auf das jährliche Assassin's Creed oder Call of Duty Update.
Ja, und, ja. Weil die Sache ist ja auch, bei Call of Duty muss man halt wirklich sagen, man weiß, was man kriegt, weil es eigentlich im Prinzip immer das Gleiche ist. Klar, mit Verbesserungen hier und da immer wieder. Es wird immer wieder dran rumgeschraubt, immer wieder einen Ticken verfeinert. Und natürlich kriegst du dann jedes Jahr dann einfach auch wieder neue Karten. Und
die Spieler sehen das auch eher als Add-on.
Auch eher so als neues Kartenpaket, genau, und ein bisschen Feinschliff betrachten.
Bei Call of Duty sehe ich sogar eher den Reiz als bei Assassin's Creed, weil Assassin's Creed ist ein Singleplayer-Ding reines. Hatte der Dreier überhaupt Multiplayer?
Ich glaube, dass du das nicht fragst. Ich habe da gar nicht nachgeguckt.
Weil ich weiß, dass Revelations den noch drin hatte.
Ja, das auf jeden Fall. Revelations hatte den Multiplayer, ja.
Bei 3 weiß ich das gerade auch nicht mehr. Ja, aber da sieht man mal, das hat zu dem Zeitpunkt echt einfach keinen mehr interessiert.
Nee, also uns zumindest nicht. Aber, ach Gott, ich meine, heute ist ja die News gewesen hier mit Batman Arkham Origins, dass es da einen Multiplayer gibt. Mein erster Gedanke war nur, bitte lass es ein April-Scherz oder so sein.
Ja, jetzt Anfang August, ja.
Ja.
Nee, also bei wenn man sagt, ich kaufe mir das Call of Duty, um halt auf den aktuellen Maps zu spielen, könnte ich das eher verstehen, als zu sagen, ich will jetzt das nächste Assassin's Creed spielen, was im Endeffekt nur Detailverfeinerungen bietet und absolut seinen Markenkern nicht mehr kennt. Das ist nicht mehr meine Franchise, muss ich sagen. Also ich habe jetzt auch, vor allem dank dir jetzt, 1 bis 3 hier liegen, inklusive Brotherhood, Revelations und die Bloodlines. Und ich würde höchstens das 2er nochmal einlegen wollen. Und den 1er vielleicht wegen der Charakterentwicklung, weil die wirklich gut ist, aber das war es dann auch. Also der Rest der Franchise kann mir echt gestohlen bleiben. Und wenn sie dann vermutlich ein halbes Jahr später Assassin's Creed 5 ankündigen, werde ich wieder die Augen rollen und mich fragen, wieso.
Ja, ich bin ja echt mal gespannt. Ich meine, der vierte Teil hat ja überhaupt jetzt gar keinen Bezug mehr jetzt hier zu Desmond und so weiter. Ich frag mich ja, ob es da mit dem fünften Teil da jetzt irgendwie wieder nochmal einen Bezug hergestellt wird, weil der vierte ist ja jetzt, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, jetzt erstmal wirklich nur Piraten, Karibik und so weiter. Und ich frag mich ja, was sie da storymäßig groß machen wollen, weil mich hat das auch so verloren mit dem dritten Teil, was da mit Desmond und alles passiert. Es hat mich irgendwann einfach gar nicht mehr interessiert.
Ja, wobei das Ende mich dann trotzdem noch aufgeregt hat. Aber da wollen wir jetzt nicht zu stark ins Spoiler-Territorium kommen. Ich fand, das war ein sehr unwürdiger Abschluss dieser Geschichte.
Ja, leider. Ich meine, ich hab's mir spoilern lassen im Vorfeld von dir und
aber bevor mir jetzt irgendwie was in den Kopf wirft, du wolltest es wissen, ja.
Ja, ich wollte es wissen. Ich hab gesagt, schieß los, sag es mir. Und das war jetzt wirklich auch nicht gemeint, so von wegen, du Arsch, du hast es mir verraten. Ich wollte es ja wirklich wissen. Und Befürchtungen sind wahr geworden und so weiter. Naja, nicht so glücklich, was die Story angeht. Nicht so glücklich.
Ja, also ich glaube, die größte Überraschung bei Assassin's Creed 4 ist tatsächlich, dass es direkt nach Teil 3 angekündigt wurde. Weil, also, wie gesagt, ich war ja schon verwundert, dass er nicht gesagt hat, wir schlachten jetzt auch die Connor-Story nochmal aus und machen da nochmal ein paar reguläre Teile zwischen, damit wir uns auf den Vierer weiter konzentrieren können. Stattdessen sagen sie wirklich, direkt nach dem 3 kommt der Vierer raus.
Ja.
Was mich auch ein bisschen überrascht hat, muss ich zugeben. Also
ja, aber wahrscheinlich im 5er wird dann erklärt, was Connor und ich weiß jetzt nicht mehr, wie der neue Charakter heißt, dann zusammen haben und wie die zusammengehören und so weiter. Da wird es halt die Revelation geben dann von den Charakteren.
Assassin's Creed 5 Revelations 2. Das ist denn der Titel des Spiels.
Oh, geil. Ich möchte mir das eigentlich am liebsten im Vorfeld schon mal direkt sichern.
Ja, Copyright Gamer WG.
Ja.
Oh Mann, oh Mann. Nee, also ich finde nämlich, dass das mit dem Piraten-Setting gut als Add-on geklappt hätte. Weil du ja schon die Schiffe etc. und so halbwegs die Richtung des Settings hattest im Dreier. Deswegen finde ich das halt mit dem Vierer so komisch, dass es halt wirklich ein nummerierter Teil ist.
Ja. Ja, das sowieso, dass sie wirklich eine Nummer dran gemacht haben, fand ich auch sehr überraschend, weil es ja jetzt so erstmal wirklich ja eher wie ein Spin-off wirkt, was jetzt erstmal so direkt eigentlich gar nicht eingebunden ist in die Hauptgeschichte. Das ist seltsam.
Ja. Ich würde es mir wahrscheinlich trotzdem immer mal anschauen wollen als Piratenspiel und versuche dann während des Spielens Assassin's Creed den Titel auszuschalten, so wie das vermutlich die Vielzahl der Käufer macht. Und ich wette, als diese Art von Spiel, weil es dann nicht wirklich Alternativen gibt, wäre das nochmal ganz interessant, auf jeden Fall. Es einfach als Piratenspiel zu betrachten, weil du kannst ja Schatzkarten finden und die dann auch benutzen. Und
So, ja, Spiele gibt's ja wirklich kaum. Das einzigste, war das nicht sogar Deep Silver, die irgendwie was angekündigt hatten, irgendwie dieses Raven's Cry oder so. Aber da habe ich mir noch nichts zu angeguckt. Da will ich jetzt auch gar nicht über die Qualität mich jetzt äußern. Aber das ist das einzigste, was mir gerade in den Sinn kommt, was in der nächsten Zeit rauskommen würde, jetzt so piratenmäßig.
Und es gab dieses Add-on zu diesem einen Rollenspiel, was ich gespielt hatte. Oh Gott, wie hieß es denn nochmal? Nee, es gab auf jeden Fall noch da gab's einen Piraten-Addon, was auch ganz nett war. Ja, also es gibt nicht so viel Auswahl und wie gesagt, als reines Piratenspiel und wenn man dann wirklich sagt, die Zukunftsstory wird erstmal außen vor gelassen, könnte man sich das eventuell nochmal anschauen, denke ich. Ich werde auf jeden Fall nicht nochmal Vollpreis für ein Assassin's Creed ausgeben, aber für 30 Euro würde ich vermutlich nochmal rein des Settings wegen nochmal reinschauen wollen.
Ja, ja. So zum Budgetpreis kann man sich das durchaus überlegen. Und dann weiß man ja auch, was da so die Reaktionen aus der Spielergemeinschaft waren. Da weiß man auch, worauf man sich einstellen kann und so weiter.
Ja.
Ich muss es auf jeden Fall nicht direkt bei Release haben. Also ich denke, da sind wir uns wirklich einig dieses Mal.
Ja, da sind wir lange raus. Also Brotherhood habe ich mir zum Release geholt. Revelations hätte ich gar nicht angefasst, wenn ich nicht das Testmuster damals bekommen hätte. Ja,
Revelations habe ich mir auch erst weit danach geholt, auch zum Budgetpreis und den dritten Teil habe ich mir erst geholt, als es hier diese Washington Edition irgendwas gab und
ich habe den mir quasi gar nicht gekauft, ich habe den nämlich beim Kumpel durchgespielt und dann hast du mir deine Edition geschenkt, quasi im Tausch gegen
Ja, ich habe gesagt, 3 ist doof, nimm's bitte von mir. Ja, ich hab's dir die Hand gegeben.
Ja. Dafür hast du jetzt Stück langsam 1-4 auf Blu-ray.
Ja.
Das ist auch was.
Auf jeden Fall.
Hast du das bessere Ende des Deals erwischt?
Ja, das bessere Ende, Teil 6 kommt noch.
Das ist die Frage, ja. Ja gut, bei Assassin's Creed haben wir auch noch 5 und 6 und 7 und 8.
Ja.
Ja, also ich bin jemand, der die jährlichen Updates nicht braucht. Also Wie gesagt, ich war Assassin's Creed Fan und ich hätte mir Brotherhood bestimmt nicht gekauft, wenn ich vorher schon gewusst hätte, dass diese Ermüdungserscheinungen auftreten. Vom konstanten Gameplay-Recycling mit Addition von Zeugs, was da irgendwie nicht reingehört, für mich persönlich. Und ich sag dann, ja, dann wartet halt 5 Jahre auf GTA 5. Aber dann ist so viel Land wieder so viel Zeit wieder ins Land gestrichen, dass sich das wieder frisch und neu anfühlen wird, weil du zwischenzeitlich so viel anderes Zeug zu spielen hattest. Also das ist für mich der bessere Deal gewesen letzten Endes.
Das ist auf jeden Fall der Punkt. Und guck dir alleine mal an, was dann gerade in der Zeit für eine Entwicklung stattfindet. Dann spielst du den Nachfolger und es fühlt sich so viel weiterentwickelt, verbessert und alles an. In dem jährlichen Rhythmus siehst du die Unterschiede eigentlich nur unter der Lupe.
Ja, also wie gesagt, ich will ja nicht abstreiten, dass die allein bei Teil 3 schon mehr Entwicklungszeit hatten als jetzt diesen jährlichen Rhythmus tatsächlich.
Nee, das stimmt schon, aber ich finde die einfach die Entwicklung, die dann stattfindet, das ist dann immer so mega krass. Es ist dieser riesige Schritt auf einmal, der dich einfach nur umhaut, finde ich dann.
Ja. Ja, ja. Und die gehen auch nicht so schnell die Ideen aus.
Nee, das stimmt. Und man muss sich nicht dann irgendwelche komischen Dinge dann immer wieder einfallen lassen und die dann eher halbherzig einbauen. Ich fand ja auch dieses Handelssystem dann in Assassin's Creed 3 zum Beispiel, ich fand das nicht clever gelöst. Das war alles so umständlich gemacht, dann Waren hin und her zu schicken. Also
Mir geht schon auf den Senkel, dass sich konstant die Steuerung ändern. Und ja, die Grundaktionen sind noch so halbwegs auf denselben Tasten. Aber in Assassin's Creed 2 hast du das Menü über eine der Schultertasten geöffnet. Im Brotherhood auch. Und in Revelations war das dann plötzlich Select. Und wo das im Dreier war, weiß ich gar nicht mehr. Aber dass sie konstant immer so ein bisschen an der Steuerung rumgefuscht haben, dass du nicht mal am Stück konstant die Steuerung drin hast, sondern immer wieder dich ein bisschen anpassen musst.
Ja, mit der Steuerung habe ich eine ganze Zeit lang gebraucht, bis ich beim dritten Teil reingekommen bin, weil wir wirklich vieles geändert haben. Ich erinnere mich noch daran, die ersten Assassin's Creed Teile hatten ja noch das so gelöst, dass dann halt das so auf den Körper aufgebaut war, dass dann Y die obere Taste für den Kopf, also das Adlerauge war, ja. dann A für die Bewegung, für das Rennen, für die Beine und so weiter, ne? Das fand ich irgendwie nachvollziehbar und irgendwie clever gemacht, das hat funktioniert.
Ja, die haben bei Revelations schon angefangen, das Adlerauge auf den Stick zu legen, zum Beispiel auch. Ich drück trotzdem immer noch Y.
Ja, das ist mir auch beim dritten Teil ständig passiert. Ich habe irgendwie noch dieses alte Denkschema drin und fand das auch so schlüssig und logisch und bin damit nicht mehr klargekommen.
Ja. Oh Mann. Ja, auf jeden Fall, um nochmal zum Thema zu kommen. Also, jährliche Updates. Es zieht ja irgendwie. Das muss man in dem Geschäft ja durchaus zugestehen, dass es irgendwie klappt als Geschäftsmodell und dass die Spieler immer trotzdem wieder zuschlagen. Also ich meine, wir haben zwar jetzt Revelations und Teil 3 nicht direkt bei Release gekauft, aber wir haben sie trotzdem gespielt. Und das spricht ja eher wieder gegen uns, dass wir uns darüber aufregen. Und ja, also, dass wir trotzdem immer wieder da irgendwie doch zurückkehren. Und jetzt, wo ich auch schon gesagt habe, ich werde den Vierer auszocken. Also, letzten Endes ist es immer unsere Schuld.
Ja, das auf jeden Fall. Man muss ja sagen, wir haben ja die Möglichkeit zu sagen, wir boykottieren das, wir sagen, nein, wir kaufen es nicht, wir ignorieren das. Und wenn wir uns dann aber im Nachhinein dann doch immer wieder dabei ertappen, dass wir es dann doch nochmal einlegen, schlimm. Schande über uns.
Ja. Oh Mann. Ja, also kommt auch auf den Entwicklern. Also Ubisoft hat ein paar interessante Teams, aber den fehlt irgendwie so derzeit ein bisschen die kreative Ader.
Wobei ich sagen muss, was die jetzt vor kurzem ja noch gemacht haben, hier mit Gunslinger und Blood Dragon, das waren zwei doch eher, würde ich schon sagen, mutigere Sachen, die zwar in einem relativ kleinen Rahmen gemacht worden sind als Download-Spiel, aber ich finde, die fallen doch schon so aus dem üblichen Rahmen und sind auch, denke ich mal, ganz gut angenommen worden.
Ja. Ja, gut, bei dem Gunslinger ist das halt so eine Frage, weil halt die Franchise schon ein bisschen kaputt gemacht wurde vorher.
Ja,
da haben sie sich einfach
Kartell.
Nicht getraut. Da haben sie sich einfach nicht getraut, einen großen Teil nochmal rauszubringen.
Aber ja. mit Far Cry 3, das Blood Dragon rauszuhauen, das fand ich schon, ist ein krasser Schritt. Vor allen Dingen Far Cry 3 so im Namen noch drin zu lassen, obwohl es ja zwar prinzipiell so vom Spielgerüst, von der Gameplay-Mechanik her, klar erkennt man es noch wieder, aber das ganze Setting, die ganze Geschichte, das Ganze, was da abgeht, das ist schon krass, dass da immer noch Far Cry 3 drinsteckt, obwohl es doch schon in eine ganz andere Richtung schlägt.
Ja, denen fehlt einfach der Mut, diesen neuen Konzepten auch einen neuen Namen zu verpassen. Weil es sich vermutlich nicht so gut verkaufen würde dann.
Hätte es nur Blood Dragon ja, ich weiß es nicht, ob es dann auch so gut funktioniert hätte. Das ist eine gute Frage, ja.
Ja. Bei dem ganzen okay, gut, bei dem Ganzlinger ist das eher eine Überraschung, dass es drin gelassen hat.
Wobei, ich habe, meine ich, auch gelesen nach dem Blood Dragon, dass sie irgendwie gesagt hätten, dass die Verkäufe von Far Cry 3 nochmal angezogen sind. Ist natürlich auch eine clevere Sache, schon alleine deswegen den Namen drinstehen zu lassen, wenn dann viele Leute sich dachten, hey, Blood Dragon ist irgendwie ganz cool, aber da steht noch so ein anderer Name, Far Cry, was ist denn das? Und geschickte Strategie.
Ja. Also wie gesagt, aus deren Sicht ist das natürlich alles vollkommen logisch und wir sind hier die traurigen Nerds, die sich darüber aufregen.
Ja, und man schafft es immer wieder, uns das Geld aus der Tasche zu ziehen.
Ja, leider Gottes. Ja, wie gesagt, Watch Dogs ist bestellt bei uns beiden und wir freuen uns dann bestimmt auch über ein Watch Dogs 2, bis es mit Brotherhood und Revelations anfängt.
Ja, und dann sitzen wir in, was weiß ich, 5-6 Jahren hier und sagen, weißt du noch, wie es angefangen hat mit Watch Dogs? Voll geil.
Und ja, und der zweite hat alles richtig gemacht und dann ging es abwärts.
Ja, ich freue mich jetzt schon drauf.
Oh Mann. Ja, das soll es, denke ich mal, gewesen sein, weil mir fällt jetzt spontan nichts mehr ein. Also, ich könnte als jährliche Reihen, solange es jetzt keine Sportspielserie ist, auch wirklich nur Call of Duty und Assassin's Creed nennen, muss ich doch eingestehen. Gibt's da sonst noch irgendeine Franchise, die, die, der Saints Row 3 zählt das, beziehungsweise Saints Row mittlerweile.
Aber du musst doch nur ins Nintendo-Lager gucken, da findest du auch einiges, was eben.
Mit jährlichen Updates?
Ja, ehrlich nicht, aber zumindestens mit, ja, obwohl jährlich. Wie oft kommt denn hier ein Mario Kart raus? Kann man das
Na, pro Konsolengeneration einmal, das ist jetzt nicht wirklich jährlich, also.
Na gut, okay.
Na, mit der New Super Mario Bros. Reihe, darüber konnte man sich streiten, ja.
Ja, stimmt.
Da sind jetzt irgendwie in den letzten, im letzten Jahr, glaube ich, 3 Vertreter mindestens rausgekommen. Das 2er für den 3DS, das Spiel für die Wii U und das Add-on mit Luigi für die Wii U.
Ja, theoretisch ja nur ein DLC, obwohl es gibt auch eine Retail-Fassung davon, ne? Gibt's ja auch noch.
Ja.
Ja, okay, nee, dann muss man das schon als vollwertiges Spiel, finde ich, mitzählen.
Ja, ja. Naja, nee, gut, dann ist unser Thema nicht so gut gewesen. Ja, gut, macht uns in den Kommentaren fertig. Wie sind das gewohnt? Beziehungsweise ich, für dich ist das Neuland.
Was? Ich bin immer nett, ich bin immer lieb und, oh, aber dabei fällt mir ein, hier der dritte Kommentar bei Resi 5, den habe ich mir eben noch gerade durchgelesen von ich suche das mal eben nochmal raus. Camille, genau. Ein etwas längerer Text, aber ich habe mich doch da an einigen Punkten wiedergefunden und auch mit dem schönen Absatz, ich weiß nicht mehr, an welcher Stelle es genau stand, Resident Evil 5, Hassliebe. Ja, kann ich bestätigen. Also ich meine, ich hab's ja mehrmals durchgespielt, also hat das Spiel ja schon irgendwas und
ich hab's im Podcast auch gesagt, ja, ich hab's 3,5 mal durch, ja.
Aber,
also.
Aber trotzdem hat es so viele Kritikpunkte, wo man sagen muss, es hätte so viel besser sein können, aber trotzdem spielt man es und hat ja dann auch gewissermaßen Spaß daran. Deswegen, also Hassliebe, ja, hast recht, absolut, muss ich dir zustimmen. Also das, was er geschrieben hat, das, ja, ich musste so oft mit dem Kopf nicken. Herrlich.
Ja, wo ich mich halt zu Hause gefühlt habe, war halt Resident Evil 4 ne, als HD-Kopie. Das hatte ich, glaube ich, sogar im Podcast gesagt, dass das Resident Evil 4.5 HD ist.
Mhm.
Und lass uns nicht weiter über dieses Thema sprechen. Denn,
ach, aber eine Sache noch, weil ganz am Ende wird ja nämlich gefragt und darauf wollte ich nochmal kurz eingehen. Ja, wir haben uns beim Spielen dann auch wunderbar alles aufgezeichnet und es wird dann auch irgendwann auf YouTube zu finden sein, aber dauert noch ein bisschen. Muss ja auch entsprechend noch vertont werden von uns und man wird das auch noch sehen können, unsere Leidensgeschichten, die wir da teilweise von uns gegeben haben.
Ja, ich bin derzeit am Konvertieren und danach hochladen, also das ist wirklich unzensiert. Alle Tode sind drinne.
Ja, okay.
Ja, weshalb wir nicht auf die Kommentare geantwortet haben, weil wir das schon quasi vorausgesehen haben, wie das ausgehen wird. Das haben wir, glaube ich, sogar im Podcast gesagt. Ich meine, das habe ich nicht rausgeschnitten. Seid froh, dass ihr nur die geschnittene Fassung zu hören bekommen
habt. Ja, stimmt, das muss man ja auch dazu sagen. Wie du mir im Nachhinein gesagt hast, sind so ein paar Passagen Minuten, jetzt weg.
Das ist die 10 Minuten kürzere Fassung. Wir haben uns nämlich noch über andere Dinge aufgeregt. Wo wir dann in eine hitzige Diskussion ausgeartet sind.
Ich wollte gerade eher sagen, du hast dich auf.
Ja, ich lass mich doch zu Ende sprechen.
Entschuldigung.
Wo wir darüber gestritten haben, was gutes Leveldesign ist. Und laut dem Kommentar von Vaptikmo ist da trotzdem noch was drin geblieben. Ich hätte schwören können, ich habe alles davon rausgeschnitten. Aber gut, ist dann halt nicht der Fall. Und ja, weshalb wir uns entschieden haben, nicht zu antworten, ist halt wirklich, weil wir wussten, wie die Kommentare ausschauen werden. Und ja, das mit dem Präsidenten, das wurde mir von mehreren Leuten bestätigt, danke. Auch mit Quelle und PS, Wikipedia ist keine Quelle, sorry, aber das ist so. Das mit dem Resi-Wiki finde ich nachvollziehbarer als der Haupt-Wikipedia-Artikel, weil den hätte ja auch ich bearbeiten können, einfach um mich ins Negative zu schlagen. Boah, ich habe auch schon wieder ein bisschen Bock drauf. Nee. Ja, gut. Ich denke, damit haben wir die wichtigsten Fragen geklärt zu Resident Evil 5, die dann nochmal entstanden sind.
Ja. Ich meine, es wurde ja auch an mehreren Stellen gewarnt, dass es hauptsächlich ein Aufregen ist und naja, egal. Lassen wir es gut sein.
Ja, ich habe mich beim Schneiden auf jeden Fall köstlich amüsiert, wie ich abgegangen bin.
Aber ja, wie ich ja schon gesagt habe, Operation Raccoon City, es gibt Schlimmeres. Aber darauf möchte ich jetzt auch nicht eingehen. Das ist eigentlich nicht.
Aber das macht das Schlimme nicht wirklich besser. oh ja, weil man GTA nicht unerwähnt lassen kann. GTA 4 hat weltweit rund 25 Millionen Verkäufe erzielt. Ich glaube, damit hat es sich besser verkauft als San Andreas. Was ich beachtlich finde, weil ich eher San Andreas die Verkäufe gut geheißen hätte.
Aber ja, das ist krass. Hätte ich auch nicht gedacht, dass das doch... Wow, ja. San Andreas hätte ich ja eher gedacht, dass es den größeren Impact gehabt hätte, aber...
Wobei natürlich es sein kann, dass die beiden Add-ons mit zugezählt wurden. Weil die ja auch quasi als GTA 4 Pack verkauft wurden.
Ja, und ja klar, die standen auch nochmal als Retail-Fassung dann beide dann auch nochmal im Laden und so. Klar, wenn man das aufaddiert, ja, kann sein, ja.
Ja, aber gut. September, 17. Soweit ist es nicht mehr.
Nee.
Anderthalb Monate noch.
Das schaffen
wir. Eh schon.
Durchzuhalten.
Und eventuell wird sogar mein Urlaub genehmigt. Das würde mich freuen, ja. Mein GTA 5 Urlaub. aber lass uns noch einen kleinen Anhang machen, weil ich mittlerweile doch finde, dass wir dazu keine eigenen Podcasts machen müssen. Lass uns nicht über Man of Steel sprechen, weil ich jetzt hier nicht schon wieder einen Hasstrian aussagen möchte.
Gewissermaßen bin ich dir dafür sogar dankbar, denn...
Lass uns nur sagen, nicht empfehlenswert.
Ja, also ich denke, wir haben es auch schon mal hin und wieder angedeutet, also Man of Steel hat unseren Geschmack nicht getroffen. Das so einfach ist das.
Ja, aber dann noch einen kurzen Einschub über Wolverine zu machen. Ich fand ihn okay. Also kann man sich angucken, vor allem nach dem ersten Teil ist das doch eine wesentlich interessantere Porträtierung des Charakters und dass er den halben Film über tatsächlich die Möglichkeit besteht, dass er sterben könnte, hat dem Film auch nochmal so ein bisschen Dramatik gegeben, was dem Wolverine-Charakter sonst immer fehlt. Also ja. Der war ganz nett. Zum einmaligen Anschauen lohnt er, vor allem im Kino, würde ich sagen, weil einige Kampfszenen doch sehr opulent sind und die, glaube ich, auf dem kleinen Bildschirm nicht so funzen würden, wie halt auf dem Kinobildschirm. Aber das war's auch. Also es ist kein Film, den ich mir jetzt nochmal angucken müsste.
Also ich für meinen Teil werden wir auf jeden Fall auf Blu-ray holen und nochmal schauen müssen. Also ich fand ihn dann doch wirklich noch einen Ticken geiler. Jetzt im Vergleich zum Beispiel zu den X-Men-Filmen oder so, weiß ich nicht genau. Man muss dazu halt auch sagen, von der Story her, sie ist nicht so wirklich tiefgehend, sie ist relativ flach und geht straight in eine Richtung, sagen wir mal so. Aber ich fand eigentlich die Charaktere alle sympathisch, ich fand das Setting super und ich konnte eigentlich mit allem wunderbar leben und fühlte mich wirklich gut unterhalten, also...
Also er ist kurzweilig, der Film, auf jeden Fall.
Ja.
Weshalb, ich glaube, der Film ist ab 12 oder so freigegeben. Ich wünschte, der hätte ein höheres Rating bekommen, weil die Kommentare von einigen Jugendlichen im Kino, ich hätte ihn echt eins auf den Schnabel geben können, um das mal gut und freundlich auszudrücken. Denn als die Atombombe gefallen ist, das war so krass, effektreich in Szene gesetzt. Ich fand das wirklich mitreißend.
Ja.
Und da reißen die dann irgendwelche dummen Kommentare darüber, das ist doch voll unrealistisch. Kinder, Mann, wisst ihr, was da passiert ist? Also, sorry, aber ich fand die Kinder sind einfach zu blöd, um das zu checken, was da gerade abging in dem Moment. Als sie gesagt haben, das ist, oh Gott, war das Nagasaki oder Hiroshima? Nagasaki war das,
ja,
oder?
Ja, richtig.
Als du diesen Flugalarm gehört hast und du siehst diese zwei Flieger da vorbeikommen und du weißt schon ganz genau, was da passieren wird, als dir gesagt wird, welche Ortschaft das ist. Und dann sind da halt diese drei japanischen Generäle, die Seppuku begehen wollen und dann machen die irgendwelche blöden Kommentare darüber und dann fällt die Bombe und du hörst nur noch diese Schreie. Und ich hab echt Gänsehaut bekommen. Also das ist ein Moment, den darf man nicht scherzhaft aufgreifen. Das ist einfach so schrecklich, was wir gemacht haben als Menschen. Das ist einfach wow. Und dann einfach als Kinder bzw. Jugendliche so eine blöden, abwertigen Kommentare zu bringen. Der Film ist zu clever für diese Kinder. Sorry.
Ja, das ist echt schade dann. Also da bin ich echt froh drum, dass das in meinem Kinosaal, ich sage jetzt mein Kinosaal, haha, natürlich nicht meiner, nicht passiert ist.
Ich bin jemand, der Effekte schnell raussehen kann. Und die einzige schlechte Effektszene, würde ich behaupten, ist die mit dem Bullet Train. Die sah wirklich nach Bluescreen aus. Aber die Szene war wirklich so gut gemacht und
vor allen Dingen, was ich sehr geil finde, auch da, er besucht ja später auch nochmal diesen Ort wieder und ich weiß nicht, ich fand es, obwohl eigentlich das jetzt gar nicht groß breit getreten wird oder so, trotzdem emotional bewegend. Einfach weil genau, du weißt, was da passiert ist und es ja. einfach den geschichtlichen Zusammenhang kennst, obwohl da jetzt nicht großartig drauf rumgeritten wird, da wird jetzt auch gar nicht lang und breit erklärt, was, wie, wo, warum. Aber weil du weißt, was in der Geschichte da passiert ist, ist es krass bewegend, finde ich.
Ja, einfach zu sehen, dass irgendwie die Umwelt trotzdem wieder ihren Lauf gefunden hat
ja.
und da neues Leben quasi stattfinden kann. Ich fand das auch sehr bewegend. Und als du da dieses Tor gesehen hast, was aufgrund dieser Explosion halt so völlig verblasst war und alles, das hatte schon sehr viel Atmosphäre auf jeden Fall. Und ich finde das Setting auch am interessantesten. Das Traurige an der deutschen Synchro ist nur, die japanischen Schauspieler, sage ich mal, ich weiß jetzt nicht, ob da wirklich alle japanisch waren, aber die haben sehr sauberes Japanisch gesprochen, was ich zumindest von der Tonlage und der Aussprache einiger Wörter nachvollziehen kann, als jemand, der Anime halt auf Japanisch schaut. Und dann haben die deutschen Sprecher irgendwann angefangen, das Japanische mitzuvertonen.
Mhm.
Und das hat sich so falsch angehört. ja, Gott. Wenn ich den Film nochmal schauen sollte, dann auf Englisch, um das nochmal in halbwegs akzeptabel zu hören.
Ja, das auf jeden Fall auch nochmal ein schöner Punkt. Denn natürlich, wenn man es dann zu Hause liegen hat, kann man dann ja ein bisschen rumschauen, was sind da alles für Synchros drauf und dann mal reinhören. Das ist sowieso immer schön dann, ja.
Ja, das Ende fand ich überraschend. Ich hätte nicht gedacht, was da passiert. Das war ich wirklich positiv überrascht, dass der Film noch ein bisschen clever ist. Und
ja.
Dieser Silver Samurai, den man ja in den Trailern schon gesehen hat, ist, glaube ich, sogar, so wie ich das verstanden habe, auch in den Comics vorgekommen, allerdings halt mit einer anderen Origin-Story oder sowas. Also, dass man da halt auch nochmal ein bisschen Kreativität gezeigt hat, das fand ich auch ganz nett.
Das auf jeden Fall. Und denkt natürlich dran, auch wenn der Abspann anfangen sollte, bleibt einen Moment sitzen, da kommt immer noch eine Kleinigkeit, ne? Kennt man ja.
Ja, ich habe keine Ahnung, worauf das anspielen soll. Also, der Film spielt nach X-Men 3. Da brauchen wir diesmal keinen Wikipedia-Link. einiges hat keinen Sinn ergeben, muss ich sagen. Also das müssen sie jetzt auf jeden Fall genauer erklären, wie das da alles zusammenpasst. Vor allem halt mit Professor Xavier. Das habe ich nicht ganz gecheckt. Aber gut.
Oh, war das ein Spoiler?
Ja, war es. Sorry. ja, gut. Ja, gut, okay. Sorry für den kleinen Spoiler. Das war jetzt wirklich eher ungewollt. Also es hat einfach keinen Sinn für mich ergeben und das müssen sie auf jeden Fall erklären.
Ja, ist ja zum Glück nicht ganz so schlimm, weil es ja jetzt für den Film jetzt keine große Bewandtnis zum Glück hat.
ja, und ich habe jetzt allerdings auch ein bisschen Bock bekommen, First Class endlich mal nachzuholen.
Oh, den habe ich bisher immer umgangen. Sehr empfehlenswert.
Ja, ich bin den umgangen, weil ich 3 okay fand und Wolverine halt wirklich so schlecht, dass ich erstmal keine Lust mehr auf X-Men hatte.
Ja, ich hatte den ja kürzlich gesehen. Ich hatte ja erst hier den X-Men Origins Wolverine eingelegt, dachte mir, oh fuck, war der wirklich so schlecht? Und dann habe ich First Class eingelegt und dachte mir, Mann, war der gut.
ja, okay, also ich will jetzt mir wohl auch mal die Blu-ray-Box da zulegen, weil ich 3 nur einmal gesehen habe und den nochmal sehen wollte und einfach mal kontrollieren wollte, ob 2 wirklich so gut ist, wie gut wir ihn damals mal gehalten haben. Einfach nur zu gucken, ob er sich hält bis heute.
Ja, finde ich eine gute Idee und ich würde auf jeden Fall sagen, den Wolverine-Kinofilm kann man sich auf jeden Fall angucken.
Ja,
ist genauso wie man hoffentlich Pacific Rim jetzt schon gesehen hat. Wenn nicht, dann hopp hopp ins Kino.
Ich würde aber eher sagen, guckt euch lieber Pacific Rim an, wenn ihr beide noch nicht gesehen habt. Weil Pacific Rim ist sehr frisch und anders.
Ja gut, es bietet auf jeden Fall mal wirklich mal wieder was Neues. Und wer diesen, sag ich mal, etwas trashigen Charakter nicht abgeneigt ist, ja, Hochglanz-Trash irgendwie, ne? Ja.
Ja.
Aber beides, wie gesagt, hat seine Qualitäten, also auf jeden Fall.
Ja, und nur noch mal kurz, um auf Man of Steel zurückzukommen. Ich hab's doch gesagt, Zack Snyder kann nichts. Und ich habe in einem unserer Rap-Metal-Cat-Videos fälschlicherweise gesagt, dass Christopher Nolans Bruder da mitgewirkt hat. Sorry, nein, es, dieser Goya oder wie der auch immer heißt, der hat die ganzen Comic-Verfilmungen geschrieben. Was auch, wer, also die beiden, also Christopher Nolan und dieser Typ, der auch Batman Begins etc. geschrieben hat, die haben irgendwie den Superman-Charakter nicht gecheckt. und die, also die Dialoge in dem Film sind so dumm. Und eine Szene, wo wir uns beide schon mehrfach drüber aufgeregt haben, am Anfang mit dem Gefangenenschiff.
Oh, das habe ich nicht verstanden. Wir sind aus dem Kino rausgegangen und haben uns an so vielen Stellen über den Film und die Logik da aufgeregt, aber ich meine,
das ist die Szene, die
man kennt ja die Origin-Geschichte so von Superman mit dem Planeten, der droht dann kaputt zu gehen und sie senden ihn dann Richtung Erde und er ist das überlebende Baby und auf jeden Fall, man sieht diese Anfangsszene und es gibt da einen Aufstand und der Planet liegt im Sterben und was macht man? Alle sagen sich, na gut, großartig wegfliegen können wir nicht, schaffen wir eh nicht, uns irgendwo ein neues Leben aufzubauen, wir gehen mit dem Planeten unter. Aber das wäre natürlich jetzt ein sehr trauriges Schicksal für unsere Gefangenen. Die sollen ja auch ihre Strafe schön absitzen. Also packen wir die auf unser Schiff drauf, was wir jetzt mal nicht nutzen werden, und geben das den Gefangenen, damit die hier schön abseits des sterbenden Planeten sind. Und ja, die schaffen es dann natürlich eben mal, das Schiff umzubauen, die paar Gefangenen, und damit dann zu flüchten. Und oh Gott, das ist alles so. Warum haben sie nicht selber dieses Schiff genommen und sind rumgeflogen? Vor allen Dingen, wenn am Anfang sogar noch gesagt wird, dass sie eigentlich ein Raumfahrervolk sind und
Ja, aber einfach zu sagen, dass die damit sie ihre Strafe absitzen können, sollen sie denn Was? Es ist doch ein viel schlimmeres Schicksal, wenn sie da sterben müssen.
Ja, ja. Warum haben sie nicht einfach die Plätze getauscht und gesagt, hier, bleib ja,
das
auf dem Planeten,
Höchststrafe.
Und wir fliegen
ihr,
weg.
Ihr geht drauf. Ah, oh, Mann, ey. Eines muss ich dem Film lassen. Die Kampfszenen, vor allem am Ende, haben Gott, jetzt hat mir das Wort nicht ein. Gott.
Ich würde sagen, sie sind wuchtig, aber ich weiß nicht, was du sagen wolltest. Aber die sind schon nett anzuschauen.
Es kommt auf dasselbe hinaus, aber wie heißt denn das Wort nochmal? Dynamik. Ah, sie sind dynamisch.
Okay.
Du fühlst richtig, dass wenn Superman in Schallgeschwindigkeit irgendjemandem schlägt, dass er auch entsprechend schnell wegfliegt. Also, das ist mein größtes Problem, was ich vor allem in Anime habe, dass irgendwie nie die Reaktion, die logische Reaktion erfolgt, wenn irgendwas irgendwo aufprallt. Aber das hat bei dem Film richtig geklappt, dass wenn Superman da am Ende quasi auf Sod zufliegt, dann ist da richtig ein dicker, wuchtiger Knall, um das mal deine Worte zu fassen.
Ja, okay.
Und nicht einfach, dass er dann irgendwie 3 Meter nach hinten fliegt und gut ist.
Ja, was das angeht, was so an Kämpfen drin war, die konnten sich durchaus sehen lassen, aber...
Aber die Frage ist, wie wollen sie das toppen nach diesem Kampf? Also, halb Metropolis ist zerstört, Smallville ist zerstört und wenn jetzt... Hat Superman denn noch andere große Gegnertypen, die man so verarbeiten könnte? Weil ich vermute mal, Lex Luthor wäre jetzt ein Witz. Der hat ja diesen, aus dem Injustice-Spiel kenne ich diesen riesigen Steintypen, der irgendwie diese extrem krasse Haut hat, die Superman nicht zerschlagen kann. Mhm. Der vielleicht, aber dann würde der doch schon wieder nicht in dieses realistische Setting passen.
Ja, aber Lex Luthor baut sich doch hier einfach seinen Kryptonit-Anzug und dann war's das hier für Superman.
Mann. Ja, nee, also ich...
Und dann kommt ja irgendwann noch Batman, der hat doch den geheimen Kryptonit-Ring und...
Ja, aber du hast die Ankündigung mitbekommen, ne? Von dem Superman- und Batman-Film.
Ja, leider.
Das ist... Gott, und Zack Snyder macht den Film. Gott, nein, das wird nicht gut gehen, Leute. Das wird richtig, richtig in die Hose gehen. Ach Gott. Also A ist die Frage, wer wird Batman übernehmen, weil... Christian Bale hat gesagt, er will keinen Batman mehr machen.
Mhm.
Und will ich wirklich einen coolen Batman gegen diesen neuen komischen Superman kämpfen sehen? Nee.
Nee. Also ich muss sagen, als kaputt. Die Ankündigung kam, dachte ich mir nur, okay, das kann nur schlimm enden.
Ja, und wir werden uns trotzdem angucken. Wir sind immer letzten Endes die Idioten, die dafür Geld ausgeben. Mann, aber wir machen es jetzt trotzdem gerne.
Ja, ja. Was hatten wir ursprünglich nochmal gesagt? Hassliebe, genau.
Ja.
Gott.
Ja, und dann denke ich, können wir diesen Podcast abschließen.
Sehr gerne.
Also,
doch.
Wolverine ist okay, kann man sich geben. Assassin's Creed, wenn einen nicht interessiert, dass die Story quasi immer uninteressanter wird, beziehungsweise so absurd, dass er schon gar nicht mehr interessiert.
Also ich kann jeden verstehen, der sagt, er würde den vierten Teil einfach aufgrund des Settings spielen, da würde ich sagen, okay, aber wer wirklich sagt, er möchte jetzt irgendwie die Story weiterverfolgen, ja gut. Jeder das seine.
Da wäre die Frage halt, welche.
Ja.
Okay, gut, dann legen wir wieder den Mantel des Schweigens über den möglichen Rest und freuen uns auf die Kommentare, dass wir wieder nichts Aktuelles behandelt haben.
Ja.
Was kommt denn in nächster Zeit raus, verdammt? Ich habe mir jetzt das Tales of Zillia bestellt, aber du hast keine PS3. Also fällt das schon wieder weg.
Also das Einzige, was ich angekündigt habe, was ich gerne machen möchte, aber da musst du auch noch ein bisschen dich rein vertiefen, wäre dann irgendwann mal über Muramasa reden, weil ich mir jetzt kürzlich auch das Rebirth geholt habe und das auf der Vita spiele. Sonst gute Frage, ja. Was kommt demnächst raus? Hier Dings, Killer is Dead dauert ja leider noch ein bisschen.
Ja, so viele Spiele kommen Ende des Monats, das ist schon wieder sehr teuer. Yay. Und warte, ich guck gerade mal, dass das von den Heavy Rain Machern, das Ding kommt auch Ende des Monats. Nee, das kommt im Oktober, glaube ich. Moment, ich habe mir eine kleine Liste gemacht. Das One Piece kommt, glaube ich, dann. Ah Gott, ja, Entschuldigung, dass ich das jetzt, glaube ich, wieder nicht rausschneiden werde, aber es kommt auf jeden Fall einiges. Ist halt immer nur die Frage, ob wir das auch beide zocken oder nicht.
Ja.
Und es ist halt wirklich, müssen wir halt gucken.
Ja, du hast ja gesagt, wir müssen mal schauen, wegen Thomas, wegen Last of Us und so weiter.
Ihr habt ja noch das Dingens, das Skylanders.
Genau, da wollten wir auch mal ein paar Worte drüber verlieren. Klar, wäre jetzt auch irgendwo wieder ein veraltetes Thema, aber ich finde, man sollte schon mal drüber gesprochen haben, irgendwie.
Ja. Und, also, wie gesagt, kommt alles noch, aber wir müssen halt immer gucken, wie wir das zeitlich hinbekommen. Und nicht jeder spielt alles bei uns.
Nee, und also, man darf aber nicht vergessen, Gamescom kommt natürlich jetzt auch bald. Wer weiß, was da noch so alles an News rausgehauen wird. Vielleicht können wir ja da dann auch wieder mal ein paar Worte zu verlieren.
Ja. Da lasse ich dich machen, ich kann leider nicht kommen, tut mir leid. Wobei diese Gamescom schon die interessanteste ist.
Ich mir echt unsicher bin, wann genau, wie genau gehe ich dahin, komme ich dahin. Was ich mir fest vorgenommen habe, und ich hoffe, es wird auch in den nächsten Tagen und Wochen dann einen Termin geben. Ich möchte auf jeden Fall, die Ravioli-Leute machen ja eigentlich immer ein kleines, nettes Community-Treffen. Da möchte ich auf jeden Fall gucken, dass ich dieses Jahr dahin gehe. Ja, und dann mal schauen.
Ja, Revelations hat sich übrigens nur solide verkauft. Resident Evil 6, 7. wird dann wahrscheinlich nicht diese Ausmaße annehmen, sondern sich eher auf 5 und 6 konzentrieren wieder.
Schade. Finde ich echt schade, weil das Revelations fand ich wirklich geil. Aber nun gut, schauen wir mal.
Ja, das hat alles nichts mehr mit dem Thema zu tun, bevor sich wieder jemand darüber aufregt, dass wir nicht on topic bleiben können. Würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis zum nächsten Mal, euer Maurice.
Ciao, euer Andreas.